Ja, nachdem wir in den letzten Predigten dieser Reihe in 3. Mose gesehen haben, dass Gott sich als ein heiliger Gott gezeigt hat, dem man sich nur auf ganz exakt vorgeschriebene Weise nahen kann, da haben wir gesehen, dass Gott gezeigt hat, was für einen Unterschied er macht zwischen heilig, rein und unrein. Und Gott hat eine Stiftshütte, also ein Zelt der Begegnung mit ihm, errichten lassen, in der er nahbar war. Aber auch das nur in eingeschränkter Weise. Er hat sich die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs zu seinem Volk erwählt. Und an dieser Stelle möchte ich einmal ganz kurz den Bogen spannen zu der gesamten Predigtreihe. Wir haben das Thema Aufstieg und Triumph des Königreichs Christi anhand des Alten Testaments und des Neuen Testaments, anhand der Geschichte, die Gott mit seinem Volk schreibt. Und an der Stelle, wo Gott sein Volk zu einem Volk gemacht hat, haben wir den ersten Punkt erreicht, an dem Gott zeigt, es ist mein Volk. Und dann hat Gott dieses sein Volk herausgeführt aus Ägypten, hat sie an den Berg Sinai gebracht und hat sein Volk unter seine Herrschaft gestellt. Was jetzt noch aussteht, ist, dass er sein Volk unter seiner Herrschaft an seinen Ort bringt. Und jetzt in 4. Mose lesen wir darüber, dass Gott sich da dran macht, sein Volk eben auch an diesen Ort Gottes zu bringen. Und in 4. Mose, ab Kapitel 10, das werden wir heute nicht lesen, wir werden ab Kapitel 13 lesen, aber in Kapitel 10, da bricht Gott mit seinem Volk vom Berg Sinai auf. Das gesamte Kapitel, das gesamte dritte Buch Mose spielt sich vor dem Berg Sinai ab, wo Gott sie hingeführt hat. Und in 4. Mose ab Kapitel 10, dann macht Gott sich auf, führt sein Volk tagsüber mit einer Feuersäule und das nachts mit einer Feuersäule weiter in Richtung Norden. Man vermutet nämlich, dass, kannst du kurz ein Bild einblenden, man vermutet, dass der Berg Sinai an der Stelle ganz weit unten in dieser Halbinsel war, wo sie sich befunden, also dass sie sich südlich da befunden haben. Und Gott macht sich mit seinem Volk jetzt auf den Weg nach Norden, um in seinen Weg mit seinem Volk weiterzugehen und sie an den entsprechenden Ort zu bringen. Gut, kannst du das wieder ausblenden? Ja, und was wir hier sehen, während dieser Reise, nachdem Gott mit ihnen aufbricht vom Berg Sinai, Gott versorgt sein Volk. Gott geht mit seinem Volk. Er zeigt ihnen, dass er da ist, dass er Gott ist, dass er der Bundesgott ist und sie sind sein Volk. Er lässt sie nicht hängen in der Wüste. Er ist bei ihnen. Er versorgt sie Tag für Tag mit frischem Manna, kleine Samenkörner, die man in den Handmühlen zu Mehl mahlen konnte und Brot und Kuchen backen. Es steht sogar geschrieben, dass sie aussahen wie Koriandersamen und dass sie schmeckten wie ganz leckeres Öl, also nach ganz leckerem Öl schmeckten die. Und Gott versorgte sie danach damit. Und das Volk geht gehorsam mit Gott. Tag für Tag aufbrechen, ziehen, lagern nach der entsprechenden Vorschrift. In der Mitte das Zelt der Begegnung mit den entsprechenden Aufstellungen, mit dem Zaun drumherum, dann die Leviten außen herum und dann die anderen Stämme außen herum, wie Gott es angeordnet hat. Aber es dauert nicht lange. Dann beginnen sie zu murren, unzufrieden zu sein. Als erstes über die Situation. Warum sind wir überhaupt hier in der Wüste? Also uns ging es in den letzten Tagen manchmal auch so, dass es uns heiß war. Ja, und wir haben ein schattiges oder ein kühles Plätzchen gesucht. In der Wüste sind diese Plätze rar. Und aus der Perspektive kann man schon verstehen, dass das Volk sich zurückgesehnt hat nach den Plätzen in Ägypten. Aber es war wahrscheinlich nicht die Sonne, die sie gestört hat, sondern überhaupt die Situation, dass sie da als ganzes Volk unterwegs sein sollten. Dann fingen sie an, unwillig zu werden, auch über weitere Dinge. Und diese Unzufriedenheit bringen sie eindeutig mit Gott in Verbindung, dass sie über ihren Gott unzufrieden sind. Gott greift ein mit einer harten Strafe und lässt ein großes Feuer unter dem Lager ausbrechen, das viel zu Schaden kommt. Aber dann ist Gott wieder gnädig und geht weiter mit ihnen. Und ihr ahnt es, das Volk hat nicht daraus gelernt. Beginnt wieder zu murren. Diesmal übers Essen. Wir haben kein Fleisch. In Ägypten hätten wir Fleisch und immer dieses Manna. Ist langweilig. Gott gibt dem Volk Fleisch in einer Sonderaktion, lässt er Wachteln in Unmengen auf sie herabfallen. Also ich war so erstaunt, als ich die Ausmaße der Beschreibung in der Bibel gelesen habe. 40 Kilometer um das Lager herum waren die Wachteln herabgefallen und haben sich bis zu einem Meter gestapelt. Wenn man davon ausgeht, dass das Lager ungefähr der Volksmenge entsprechend 25 Quadratkilometer groß war, also 5 mal 5 Kilometer, und außenrum die Fläche 40 mal 40 Kilometer und eine Höhe von 1 Meter mit Wachteln übersät war, dann kommt man auf über 5 Milliarden Wachteln, die übereinander da lagen. Und wenn man von ungefähr 3 Millionen Israeliten ausgeht, käme man auf circa 2 Millionen Wachteln pro Person, die sie sich hätten sammeln können. Also Gott hat sie über und über und übermäßig versorgt mit Fleisch, frischem Fleisch. Aber Gott hat sie nicht nur versorgt, sondern auch anschließend gestraft. Mose beschreibt es so, das Fleisch war noch zwischen den Zähnen und Gott hat sie dann schon wieder gestraft oder strafen müssen. Auch daraus lernen sie nicht. Dann fängt plötzlich die Familie von Mose an, ihn und seine Autorität und seine Berufung vor Gott in Frage zu stellen. Aber bei all dem bleibt Gott dran und geht mit seinem Volk weiter. Und wir finden die Beschreibung, und das ist auch unser Predigttext, in Kapitel 4. Mose 13 und 14, wie Gott ihnen zeigt, was er mit ihnen vorhat. Er zeigt ihnen das gelobte Land. Lasst uns die Verse 1 und 3, und dann überspringen wir die vielen Namen und lesen ab Vers 17 bis Vers 24 zunächst. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Kindern Israels geben will. Von jedem Stamm ihrer Väter sollt ihr einen Mann schicken, lauter Fürsten aus ihrer Mitte. Mose sandte sie aus der Wüste Paran nach dem Befehl des Herrn lauter Männer, die Häupter waren unter den Kindern Israels. Vers 17. Als nun Mose sie sandte, damit sie das Land Kanaan auskundschafteten, sprach er zu ihnen: Zieht hier hinauf an der Südseite und steigt auf das Bergland und seht euch das Land an, wie es beschaffen ist und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, gering oder zahlreich ist und was für ein Land es ist, in dem sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist und was für Städte es sind, in denen sie wohnen, ob sie in offenen Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen und was es für ein Land ist, ob es fett oder mager ist und ob es Bäume darin gibt oder nicht. Seid mutig und nehmt von den Früchten des Landes. Es war aber eben die Zeit der ersten Trauben. Also Gott möchte seinem Volk zeigen, was vor ihnen liegt. Er möchte sie einmal hinter die Kulissen schauen lassen, in seine Pläne etwas tiefer hinein. Er möchte ihnen zeigen, was er mit ihnen vorhat. Er will ihnen das herrliche, ertragreiche Land zeigen, das ihnen gehören wird. Er will ihnen zeigen, welche Städte, welche Gärten und welche bebauten Felder Gott ihnen schon durch andere Menschen vorbereiten ließ. Aber Gott will ihnen auch zeigen, welche Hürden damit verbunden sind, die er mit dem Volk für das Volk überwinden wird. Die Gefahren, die Widerstände von starken und feindlichen Gegnern, die er beseitigen wird. Gott ist bereit, seinem Volk, seinem aufbegehrenden Volk, jetzt schon oder nach der jetzt schon dritten Rebellion direkt nacheinander oder hintereinander dennoch sein schönes Endziel mit ihnen zu zeigen. Und Gott hat hier eine sehr interessante, aber wirkungsvolle Kommunikationsstrategie dem Mose beauftragt. Er sagt, er soll von jedem Stamm einen Fürst, ein anerkanntes, geschätztes Oberhaupt des Stammes nehmen und von den 12 Stämmen jeweils einen, sodass es 12 Männer sind, die dann dieses Land auskundschaften, damit sie anschließend als anerkannte Oberhäupter sich ein Bild von dem gelobten Land machen und es an ihren Stamm weitergeben. An die Ältesten des Stammes, an die Großväter, an die Väter des Stammes, die das dann ihrer Familie, ihren zugehörigen Familien erzählen können. Und der Auftrag, der an diese Männer ergeht, er lautet, erkundschaftet das Land. Schaut, wie es beschaffen ist. Ob das Volk stark oder schwach ist, viele oder wenige Menschen darin wohnen. Schaut euch die Städte an. Sind sie offen oder sind sie befestigt, abgeschlossen, bewacht? Schaut euch auch den Erdboden an. Wachsen dort viele Bäume, wenige Bäume? Ist die Erde schlecht? Ist sie gut? Fett oder mager? Nehmt als Beweis Früchte von dort mit. Und diese 12 Kundschafter, sie gingen hin, ab Vers 21, kundschafteten das Land aus, von der Wüste Zinn bis nach Rechob, wo man nach Hamat geht. Und sie gingen hinauf an der Südseite und kamen bis nach Hebron. Und dort waren Achiman, Sheshai und Talmai, Söhne Enaks. Hebron aber war 7 Jahre vor Zoan in Ägypten erbaut worden. Und sie kamen bis in das Tal Eschkol und schnitten dort eine Weinrebe ab mit einer Weintraube und ließen sie zu zweit an einer Stange tragen. Dazu auch Granatäpfel und Feigen. An jeden Ort nannte man dann das Tal Eschkol wegen der Weintraube, welche die Kinder Israels dort abgeschnitten haben. Nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten, kehrten sie zurück. Also sie brachten mit von dort Beweise, wie ertragreich das Land sein würde. Ich habe sehr viele Jahre meines Lebens in einer Gegend gelebt, wo es Weintrauben gibt, viele Weinberge. Und es gibt wirklich große Trauben. Aber ich habe nie solche gesehen, die man mit 2 Männern an einer Stange tragen müsste. Also das ist schon wirklich heftig. Da, wo ich gewohnt habe, da gibt's Äpfel, die kann man mit 2 Händen nicht umschließen. So groß sind die und saftig und knackig. Und so kann ich mir vorstellen, in so einer überreichen Herrlichkeit, in einer Größe, in einer Fülle, muss dort der Ertrag des Landes gewesen sein, sodass selbst eine Traube von 2 Männern getragen wurde. Vermutlich haben sie noch viele andere Dinge mitgenommen, riesige Obstkörbe. Wahrscheinlich hatten sie zu 12 schon schwer zu schleppen, denn 40 Tage von der Wüste da bis nach Hebron hoch und zurück, ungefähr 500 und mehr Kilometer waren sie unterwegs. Also die haben da schon ein paar Meter gemacht und konnten sich davon überzeugen, was für ein Land das ist. Soweit so gut. Sie machen mit und bringen den Auftrag auch zu Ende. Bevor wir weiterlesen, bitte ich dich, geh einmal kurz in dich und überlege, wie du mit so einem Auftrag umgehen würdest. Natürlich nicht ein Auftrag in der Wüste Sinai und im Süden des Landes Israel, sondern mit einem Auftrag, den Gott dir gibt, in deiner jetzigen Zeit, in der du lebst, in deiner Situation. Wenn Gott dir etwas zeigt, was vor dir liegen könnte, wenn er dir etwas offenbart oder Möglichkeiten in Aussicht stellt, wenn er dich hinter die Kulissen blicken lässt, wenn er dich ein bisschen mehr auskundschaften lässt und erfahren lässt, was so vor dir liegen könnte. Wenn er dir ein bisschen mehr Einblicke gewähren lässt in die vielen Möglichkeiten, die vor dir liegen. Manchmal sehen wir ja gar keine Möglichkeiten, außer morgens aufzustehen und irgendwie den Tag zu beginnen. Aber manchmal haben wir auch Situationen, da zeigt uns Gott ein bisschen mehr. Dann sitze ich beim Arzt und kriege eine Diagnose. Die Diagnose über eine Krankheit, die nicht heilbar ist. Dann fängt das Kopfkino an. Das ist so ein Auftrag des Auskundschaftens. Dann zeigt dir Gott plötzlich, dass dein Chef, mit dem du arbeitest, gar nicht so loyal ist dir gegenüber, gar nicht so von dir überzeugt ist und dein Arbeitsplatz gar nicht so sicher ist, wie du immer dachtest. Oder du erfährst, dass die Firma schlechte Zahlen schreibt und die Auftragslage fürchterlich ist und du denkst, ob das noch lange gut geht, ob ich meinen Job behalten kann. Du bekommst mit, dass du Nachbarn kriegst oder dass du Nachbarn bekommen hast, die gar nicht so freundlich sind, wie du am Anfang dachtest. Du siehst an deinen Kindern, dass sie so fröhlich und herrlich sind und so eine Freude. Und doch siehst du manchmal Dinge an deinen Kindern, denkst du, oh, wie soll ich damit umgehen? Wie kann ich den Erziehungsauftrag abschließen? Das sind so Auskundschaftungsaufträge von Gott, weil er uns manchmal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lässt. Er zeigt uns, was alles Schönes und Gutes vor uns liegt, aber er zeigt uns auch die Hürden, die er für uns überwinden will. Wie gehst du damit um, wenn Gott dir solche Dinge zeigt in deinem Leben? Wenn du neue Mitschüler kriegst in der Schule, wenn du neue Lehrer kriegst, wenn du eine schlechte Arbeit zurückkriegst oder eine gute Arbeit, obwohl du nicht gelernt hast und du nicht weißt, ob es nächstes Mal auch so sein wird. Siehst du darin eine bevorstehende Episode deines Lebensfilms, bei dem du gespannt auf die Wendung und die Auflösung des Dramas erwartest, wie Gott das auflösen wird? Betrachtest du dein Leben aus der Perspektive des Regisseurs deines Lebens, der es auf jeden Fall zum Guten wenden wird, zur Ehre Gottes, nach dem Motto, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen? Sodass du gespannt bist, wie Gott das auflösen wird, obwohl du keine Idee hast, wie sich das wenden könnte. Oder bist du deprimiert? Hast du Angst? Bist du entmutigt oder überfordert? Willst du die Flinte ins Korn werfen? Nee, wenn das so ist, dann habe ich keine Lust mehr. Schauen wir mal, wie das Volk auf die Enthüllung von herrlichen Nachrichten reagiert, die aber gleichzeitig auch Hindernisse und Hürden mit sich bringt. Vers 26. Und sie gingen hin, also diese 12 Kundschafter, als sie zurückkamen, kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies ist seine Frucht. Aber, das große Aber, das Volk, das in dem Land wohnt, ist stark, und die Städte sind sehr fest und groß, und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter aber wohnen im Bergland und die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lass uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Und das Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Oder warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen, unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Und sie sprachen: Wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde Israels, der Kinder Israels. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Da sagte die ganze Gemeinde, dass man sie steinigen sollte. Bis hier. Nachdem diese 12 Kundschafter zurückgekehrt sind, zeigt sich, mit welcher Einstellung diese 12 Männer das gelobte Land durchzogen hatten. 10 Männer waren skeptisch, super skeptisch, ja sogar richtig negativ und voller Angst. Nur 2 waren Realisten, die sowohl die Gefahren, aber auch die Vorzüge sahen. Und diese Vorzüge und Gefahren haben sie abgewägt und bewertet aus der Perspektive ihres allmächtigen Gottes, ihres allvermögenden Gottes. Und so prallen diese beiden Bewertungen hier aufeinander. Die 10 Negativen, sie verbreiten miese Laune. Sie machen Stimmung unter dem Volk, negative Stimmung, indem sie sich des psychologischen Tricks des Übertreibens und des einseitigen oder auch des selektiven Berichtens anwenden. Die Leute dort sind stark. Die Städte sind befestigt. So viele wilde Völker dort. Die Leute sind so riesig, dass wir wie kleine Heuschrecken aussahen. Also, so dass wir gerade mal ihre Schuhsohlen sehen konnten. Das Land, das frisst ihre Leute. Ist wahrscheinlich eine Anspielung darauf, auf blutige Kämpfe, bei der man keine Chance hat zu überleben. Ja, ihre Berichte, die waren emotional und auch überzeugend für das Volk. Und diese 10 Negativen, sie waren die Mehrheit der Berichterstatter, quasi die Öffentlich-Rechtlichen. Die 2 Positiven, Josua und Kaleb, die kamen mit ihrer Botschaft gar nicht durch. Ihnen blieb nur die Rolle übrig, zu beschwichtigen. Und die fehlende Seite der Wahrheit darzustellen. Und sie sagen, das Land, das ist sehr, sehr gut. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Also es ist so ertragreich, dass es uns alle wunderbar versorgen kann. Aber sie konnten mit ihren Beschwichtigungsversuchen nichts ausrichten. Das Volk hat das nicht angenommen. Und diese beiden Positiven zerrissen ihre Kleider bei dem Bericht, um zu zeigen, dass sie entrüstet sind, dass sie empört sind und geschockt waren. Sie konnten nicht verstehen, wie diese 10 Negativen Gott in ihrer Bewertung einfach vergessen konnten. Gott wird doch mit uns kämpfen. Gott wird doch mit uns sein. Er wird doch den Schutz von den Feinden wegnehmen. Er wird uns doch den Sieg geben. Warum sollte Gott sich blamieren? Er wird doch Sieger sein. Warum seid ihr denn schon wieder so bockig, so widerspenstig gegen Gott? Warum fürchtet ihr euch nur so vor all diesen Gefahren? Gott ist doch mit uns. Aber die Situation, die eskaliert immer weiter. Ja, wir sehen zuerst, schreit das Volk, dann heult es die ganze Nacht. Dann wollen sie eine neue Führung haben. So dass Mose und Aaron keine Chance hatte, als sich vor dem Volk auf den Boden zu legen, sich quasi zu ergeben. Sie wurden bitter gegen Gott. Sie ignorierten all die Wunder, die Gott an ihnen getan hatte und mit ihnen getan hatte. Angefangen in Ägypten, als er den Pharao und das ganze Volk Ägypten davon überzeugte, sein Volk ziehen zu lassen. Wir erinnern uns an diese 10 Plagen, die Gott genommen hat, um dem Pharao seine Macht zu zeigen. Das ganze Volk ignoriert die Wunder, die Gott ihnen gezeigt hat am Roten Meer. Wie Gott sich am Sinai offenbart hat. Wie er trotz ihres Ungehorsams bereit dazu war, mit ihnen einen Bund zu schließen. Sie ignorieren, dass Mose als ihr Mittler vor Gott um Gnade gefleht hat und Gott sich erbarmt hat über dieses Volk und bereit war, nicht nur sie ziehen und leben zu lassen, sondern mit ihnen zu gehen, in ihrer Mitte zu sein, ein Zelt der Begegnung zu schaffen, mit seiner Herrlichkeit in dieses Zelt einzugehen und sich, wenn auch begrenzt, aber doch nahbar zu zeigen, mitten unter seinem Volk. Sie haben vergessen, dass sie das einzige Volk auf der ganzen Welt waren, wo ein lebendiger Gott da war oder da ist, der sich lebendig zeigt inmitten seines Volkes. Das war eine Sensation für alle Völker, die sie beobachtet hatten. Da ist ein Gott, der ist mit ihnen, der führt sie. Das haben sie alles ausgeblendet. Das Volk macht sich bereit, Mose und Aaron, Josua und Kaleb zu steinigen. Und da erscheint plötzlich die Herrlichkeit des Herrn bei der Stiftshütte vor allen Kindern und bringt das böse Treiben zur Schockstarre. Steht in Vers 10 der zweiten Hälfte. Und wir lesen ab Vers 11 weiter. Und der Herr sprach zu Mose: Wie lange noch will mich dieses Volk verachten? Wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Ich will sie mit der Pest schlagen und ausrotten. Und ich will dich zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als dieses. Was würden wir sagen zu Gott, wenn wir Mose wären und auf dem Boden liegen und es sind schon 500 Steine auf uns gerichtet? Klar, Herr, zeig dich groß, bekenne dich zu mir, bring sie alle um, mach mich groß. So oder ähnlich? Also ein gewisser Gedanke schlummert schon in uns, ne? So ähnliche Worte zu sagen. War Moses uns so ein Vorbild in seiner Demut? Er sagt, Vers 13, Mose aber sprach zum Herrn: Dann werden es die Ägypter hören. Denn du hast doch dieses Volk durch deine Macht aus ihrer Mitte geführt. Und sie werden es auch den Einwohnern dieses Landes sagen, die gehört haben, dass du der Herr in der Mitte dieses Volkes bist. Und dass du der Herr von Angesicht zu Angesicht gesehen wirst und deine Wolke über ihnen steht. Und du vor ihnen her Tag bei Tag in der Wolkensäule und in der Nacht in der Feuersäule gehst. Und wenn du nun dieses Volk tötest wie einen Mann, so werden schließlich die Heiden sagen, die dieses Gerücht über dich hören: Weil der Herr dieses Volk nicht in das Land bringen konnte, das er ihnen geschworen hat, dann hat er sie in der Wüste hingeschlachtet. So lass nun die Macht des Herrn groß werden, wie du gesprochen hast und verheißen hast. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er vergibt Schuld und Übertretung, obgleich er keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied. Vergib nun die Schuld dieses Volkes nach deiner großen Gnade, wie du auch diesem Volk verziehen hast von Ägypten an bisher. Erinnert uns diese Fürbitte, das wie ein Gebet klingt, an ein anderes Gebet, an ein anderes neutestamentliches Gebet? Das Gebet eines Mittlers, der am Kreuz hing? Es ist unglaublich, wie treu Mose hier seinen Mittlerdienst ausführt. Das Volk will ihn absetzen, es will ihn steinigen. Er liegt schon am Boden, doch er hört nicht auf. Bei Gott für das böse Volk Fürbitte zu tun. Und Christus, der Mittler des neuen Bundes, hat den Dienst von Mose in den Schatten gestellt. Jesus, der perfekte Hohepriester und Opferlamm zugleich war, er hört nicht auf, für dich zu bürgen. Er zieht seine Sühnung nicht zurück und auch seine Liebe zieht er von dir nicht zurück, die er hat für dich, der du deine Sündenschuld auf ihn gelegt hast, der du ihm deine Erlösung anvertraut hast, der du ein Kind Gottes geworden bist und der du dennoch so viele Dinge tust, die Gott verunehren. Wie oft prüfst du nicht den Wahrheitsgehalt deiner Worte, sondern stimmst einfach in die Mehrheit der Stimmen mit ein? Oder hast du nicht auch schon mal Dinge einseitig erzählt, um andere zu manipulieren? Ist es dir nicht auch schon passiert, dass du vielleicht sogar Stimmung gegen andere gemacht hast, damit dir selbst irgendetwas Unangenehmes erspart bleibt? Oder etwas nicht eintritt, vor dem du Angst hast? Oder weil du jemand anderem überstimmen wolltest? Die Gerüchteküche hat so viele Helfer. Und Christus tritt dennoch für uns ein. Er tritt für dich ein und er lässt dich nicht fallen. Und hier in der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel kommt es jetzt schon zum zweiten Mal vor, dass Gott von seinem Volk so angeekelt wird, dass er bereit ist, diese Menschen vollständig zu vertilgen und mit Mose ein neues Volk zu beginnen und dann an den Menschen seine Verheißungen wahrzumachen. Wir erinnern uns an 2. Mose 32, als das Volk das goldene Kalb gemacht hat zu ihrem neuen Gott. Gott komplett den Bund versagt hat. Sie ihrem Gott den Bund gebrochen haben, gerade frisch geschlossen. Da war auch so eine Situation. Mose, er bittet um Vergebung der Schuld des Volkes. Mose hat gelernt aus der Zeit vorher. Er ist in seinem Dienst klarer, korrekter und gottähnlicher geworden. Er bittet nicht einfach nur, dass Gott irgendwie weitermacht, dass er irgendwie das Böse verschmiert, verwischt, dass er irgendwie drüber hinweg sieht oder so, sondern Mose, er weiß, er selbst kann nicht für das Volk eintreten. Das hat Gott ihm schon klar gemacht. Du kannst nicht für das Volk sühnen. Es muss Gerechtigkeit herrschen. Sünde muss bestraft werden. Und deshalb greift Mose in seinem Gebet Gottes Versprechen auf, Gottes Verheißung, das Gott auch schon zweimal zuvor gegeben hatte. Und Mose erinnert ihn jetzt wieder daran. Er sagt, so lass doch nun die Macht, Vers 17 und 18, lass doch nun die Macht des Herrn groß werden, wie du gesprochen und verheißen hast. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er vergibt Schuld und Übertretung, obgleich er keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied. Vergib nun die Schuld dieses Volkes nach deiner großen Gnade, wie du auch diesem Volk verziehen hast von Ägypten an bis hierher. Mose, der Mann des Gesetzes, er versteht, das Volk hat keine Chance, nach dem Gesetz freigesprochen zu werden. Es gibt eine Chance. Gnade. Vergebung. Mose war sich noch nicht im Klaren darüber, wie Gott Sühnung schaffen würde. Aber er wusste, es kann nur mit der Gnade zusammenhängen. Es kann nur so funktionieren, dass Gott selbst eine Lösung schafft. Wir, das ganze Volk, wir können die Lösung nicht schaffen. Mose möchte zwei Dinge bei Gott erreichen. Er möchte auf der einen Seite, dass Gottes Ansehen bei den Beobachtern der Geschehnisse, also die ganzen Völker ringsherum, dass es Gottes Ansehen bei ihnen auf keinen Fall, auch nur im geringsten, im Verruf gerät. Und er möchte, dass sein Volk Gnade erfährt, dass es nicht vertilgt wird, dass Gott mit diesen Menschen weitermacht. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und Gott erhört sein Gebet, das Gebet eines Gerechten. Und wenn wir ab Vers 20 weiterlesen, da sprach der Herr, ich habe vergeben nach deinem Wort. Aber so wahr ich lebe und die ganze Erde mit Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden soll, keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und die mich nun schon 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, keiner soll das Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Ja, keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Aber mein Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist, ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist, und sein Same soll es als Erbe besitzen. Aber die Amalekiter, Kanaaniter, liegen im Tal, und darum wendet euch morgen und zieht in die Wüste auf dem Weg zum Roten Meer. Vielleicht kannst du nochmal die Karte einblenden. Sie waren schon ein ganzes Stück nach Norden gegangen. Und oben, wo dieser eine Zipfel ist, das ist der Weg der Kundschafter, der mögliche Weg der Kundschafter. Jetzt sagt Gott, zurück nach Süden. Wieder Richtung Ägypten. Und sie sagten doch, ist es nicht besser, wenn wir zurückgehen? Jetzt schickt Gott sie zurück. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach, wie lange soll ich diese böse Gemeinde dulden, die gegen mich murrt? Und ich habe das Murren der Kinder Israels gehört, das sie gegen mich erheben. Darum spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will genauso an euch handeln, wie ihr vor meinen Ohren geredet habt. Eure Leichname sollen in der Wüste fallen. Und alle eure Gemusterten, die Zahl von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Keiner von euch soll in das Land kommen, das ich über dem meine Hand zum Schwur erhoben habe und euch darin wohnen zu lassen. Ausgenommen Kaleb, der Sohn Jephunnes, und Josua, der Sohn Nuns. Eure Kinder aber, von denen ihr gesagt habt, dass sie zum Raub würden, will ich hineinbringen, und sie sollen das Land kennenlernen, das ich verachtet habe. Eure eigenen Leichname aber sollen in der Wüste fallen. Und eure Kinder sollen in der Wüste 40 Jahre lang Viehhirten sein und eure Hurereien tragen, bis eure Leichname in der Wüste aufgerieben sind. Entsprechend der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, soll je ein Tag ein Jahr, so dass je ein Tag ein Jahr gilt, sollt ihr 40 Jahre lang eure Ungerechtigkeiten tragen, damit ihr erfahrt, was es bedeutet, wenn ich mich von euch abwende. Ich, der Herr, habe es gesagt. Fürwahr, das werde ich an dieser ganzen bösen Gemeinde tun, die sich gegen mich zusammengerottet hat. In dieser Wüste sollen sie aufgerieben werden und hier sollen sie sterben. Die Männer aber, die Mose gesandt hatte, das Land zu erkunden und die wiedergekommen waren und die ganze Gemeinde dazu brachten, gegen ihn zu murren, indem sie das Land in Verruf brachten. Diese Männer, die das Land in Verruf gebracht hatten, starben an einer Plage vor dem Herrn. Josua jedoch, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, blieben am Leben von jenen Männern, die ausgezogen waren, um das Land zu erkundschaften, bis hier. Gott macht einen Unterschied zwischen denen, die ein böses Herz gegen ihn haben, und denen, die ihm wirklich völlig nachfolgen, die den Geist des Gehorsams in sich haben. Und Gott hält sich an seine Verheißung, sein Volk in das gelobte Land zu bringen. Gleichzeitig bleibt er gerecht. Gott gibt dem Volk Gnade, ohne ungerecht zu werden. Und das heißt, Gott übt hier die Gerechtigkeit an denen, die ihn missachten, an denen, die ihn verachten. Sie selbst werden nicht in das gelobte Land hineingehen. Diese 10 negativen Kundschafter, die Gottes Ziel in Verruf gebracht hatten, müssen direkt an einer Plage sterben. Die anderen Verachter Gottes Sie werden wieder zurück nach Sinai oder wieder in die Wüste zurück, Richtung Ägypten umkehren und werden für jeden Tag der Auskundschaftung ein Jahr in der Wüste zubringen müssen. 40 Jahre. Und sie werden dort auch sterben. Und auch ihre Kinder werden bestraft. Nicht ganz so hart, aber sie werden bestraft, dass sie dürfen zwar hineingehen, aber sie müssen 40 Jahre lang das unmoralische und ungerechte Leben ihrer Eltern und Großeltern ertragen. Eine kleine Kostprobe, direkt in den folgenden Versen, die wir heute nicht mehr durchnehmen werden, aber könnt ihr zu Hause nachlesen. Da werden die Aufständischen trotz Gottes Nein, da gehe ich jetzt mit euch nicht rein, werden die Aufständischen trotzdem versuchen reinzukommen. Auch ohne Gott. Okay, jetzt erst recht. Wenn Gott nicht will, dann werden wir reingehen. Und so ging das 40 Jahre. Und das mussten die Kinder ertragen. Das war Gottes Gericht an der nachfolgenden Generation. Aber Gott hat auch bei aller Gerechtigkeit Gnade walten lassen. Und er hat doch mit diesen 12 Stämmen weitergemacht, statt mit Mose ein neues Volk zu schaffen. Und Gott lässt diese unter 20-Jährigen weiterziehen. Er verspricht, mit ihnen dann in 40 Jahren in das gelobte Land einzuziehen. Wir sehen hier, Gott wählt sich einen kleinen Überrest aus, das ist in diesem Fall die jüngste Generation, um mit ihnen seine Geschichte weiterzuentwickeln, um seinen versprochenen Plan auszuführen. Die negativen Kundschafter, sie hatten Angst um ihre Frauen und um ihre kleinen Kinder, dass sie von den wilden Völkern geraubt werden würden. Aber Gott zeigt ihnen hier mit seiner Antwort: Ich habe doch die Macht, sie zu beschützen. Ihr werdet jetzt sterben, aber die Kinder, um die ihr Angst hattet, weshalb ihr diesen ganzen Aufstand angeblich gemacht habt, die werde ich hineinbringen. Ich werde euch beweisen, dass ich Gott bin. Gott ist der Mächtige, der den Widerstand der Völker zum Stillstand bringen kann, der aufbegehrende Menschen anhalten kann, aber der auch das Chaos des Gedränges bestehen lassen kann und diejenigen, die ihm vertrauen, einfach unbeschadet durchschlängeln kann. Gott kann machen, was er will. Er ist Gott. Er ist unbegrenzt. Gott wird seine Verheißungen wahrmachen. Mit oder ohne deine Beteiligung. Gott geht seinen Weg. Ich komme zum Schluss und ich möchte dich, der du jetzt mit einem kleinen Ausschnitt aus der Geschichte Gottes mit den Menschen konfrontiert wurdest, ich möchte dich ermutigen. Gott ist vertrauenswürdig. Gott ist allmächtig. Er ist nie zu schwach oder unfähig. Und daraus kannst du schlussfolgern: Treue gegenüber Gott zahlt sich immer aus. Bleib treu. Bleib an Christus. Bleib an Gott. Bleib treu in kleinen Dingen. Bleib treu in großen Dingen. Wenn es darum geht, dass du die Wahrheit, dass du überlegst, dass du deine Wahrheit vielleicht ein kleines bisschen ausschmückst, damit du irgendwelche Nachteile vermeiden kannst. Denk dran, du stehst vor Gott. Und als erkauftes Kind Gottes, das diesen hohen Priester hat, Jesus Christus, der dich liebt und dich nicht loslässt, darfst du wissen, du bist nicht mehr der Sünde versklavt und musst der Versuchung erliegen. Du darfst siegen. Du darfst dich in die Hand Gottes begeben und du darfst deinem Gott treu bleiben. Du bist erkauft, erlöst, Gott treu zu bleiben. Und wenn du in Versuchung gerätst, vielleicht mit einer kleinen winzigen Notlüge deine Lage zu retten, bleib ihm treu. Oder wenn du versucht wirst, mit der großen Mehrheit mitzulaufen, anstatt auf scheinbar verlorenem Posten der Wahrheit treu zu bleiben. Gott ist stark, weil Gott Gott ist. Und deshalb bleib an ihm, häng dich an ihn dran. Egal, was Gott dir in der Erkundschaftung offenbart, was hinter den Kulissen ist. Auch wenn du wie der Knecht von Elia plötzlich das riesige Feld an Kämpfern und feindlichen Soldaten siehst, weil du denkst, jetzt ist vorbei. Gott ist größer. Wenn du denkst, boah, mit diesem Menschen werde ich nie im Leben zurechtkommen. Wenn ich mit dem zusammen arbeiten muss, mit dem zusammen in einer Klasse sein muss, wenn ich mit dem zusammen Nachbarschaft als Nachbar leben muss, nie im Leben, das funktioniert nicht. Wenn Gott dich solche Dinge sehen lässt in deinem Leben, wie Krankheit oder scheinbar Wege, die sich nur in Schmerz und Trauer enden werden, da kannst du Gott vertrauen. Er kann viel, viel mehr. Er zeigt dir das nur, damit du siehst, was er für dich tun wird, durch welche Wege, über welche Hürden, welche Hindernisse hinweg er dich führen will. Halte dich an ihn und an sein zuverlässiges Wort. Der Herr segne dich.